bereit sein, wenn Jesus wiederkommt. Bereit sein, wenn Jesus wiederkommt. Und ich denke, euch geht's ähnlich, wie es mir oft geht, wenn wir so die Nachrichten sehen und sehen, was so alles los ist in der Welt oder auch in diesem Land. Und auch diese Woche wurden wir ja wieder bombardiert mit schlechten Nachrichten. Dann stellen wir uns schon, oder ich stelle mir dann schon die Frage, Jesus, kommst du bald wieder? Lebe ich in dieser Zeit kurz bevor du wiederkommst? Und es ist besonders so, seit Jahr 2020, irgendwas ist da passiert, oder? Da könnt ihr mir sicher zustimmen, dass die Zeit sich irgendwie verändert hat. Die Dunkelheit hat so stark zugenommen auf der ganzen Welt, dass man sich wirklich fragen muss, Jesus, das ist doch kein Zufall. Das sind nicht die Menschen, sondern ich glaube, dass da wirklich eine böse Macht dahinter ist und all diese Dinge tut, all diesen Chaos und die Ängste verbreitet auf dieser Welt. Und ich frage mich da, bin ich bereit? Bin ich bereit, wenn Jesus wiederkommt? Und diese Frage wollen wir uns stellen, diese Frage darfst du dir auch heute Morgen stellen. Bist du bereit, wenn Jesus bald wiederkommt? Und die Frage ist ja dann, wie bereite ich mich vor? Wie bin ich bereit, um Jesus zu begegnen? Ja, manche denken vielleicht, ich bin bereit, wenn ich die Offenbarung studiere und alles genau weiß, wenn ich weiß, was die sieben Siegel bedeuten oder die apokalyptischen Reiter, wenn ich das alles verstehe und zuordnen kann und viele Predigten von der Offenbarung höre, dann bin ich vorbereitet. Aber all das Wissen, das kann zwar helfen und gut sein, aber das Wissen an sich wird uns nicht bereit machen. Wir sind nur bereit, wenn unser Herz bereit ist. Und das möchte Jesus so gerne für uns als Einzelne, für uns als Gemeinde, dass wir bereit sind im Herzen. Nicht, dass wir Wissen haben, das wird uns nicht so viel helfen, sondern dass wir im Herzen bereit sind. Und daran ist Jesus auch interessiert in uns, dass wir in unserem Herzen bereit sind, ihm zu begegnen. Und wir möchten heute sein Wort uns anschauen und lernen, was es heißt, bereit zu sein. Und wisst ihr, das ist das Schöne an Gottes Wort. Zu allen Fragen gibt uns die Bibel, sein Wort, die Antworten. Egal in welchen Bereichen, ob es Beziehungen sind, ob es im Gemeindeleben ist, ob es in der Familie ist, beruflich, allgemein im Umgang mit den Menschen, zu allen Lebensfragen gibt uns Gottes Wort Antworten. Und deshalb ist so wichtig, auch darin zu schauen, dass wir wissen, wie wir unser Leben ausrichten sollen. Und auch auf diese Frage, wie bereite ich mich vor in dieser Zeit, in der ich heute lebe? Auch dazu gibt uns sein Wort sehr klar Antworten. Und wir möchten eine Textstelle lesen, die Textstelle für heute Morgen aus 1. Thessalonicher, Kapitel 5, von Vers 1 bis 11. Über die Zeiten aber und die Zeitpunkte, Brüder, ist es nicht nötig, euch zu schreiben. Ihr wisst selbst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird plötzlich Verderben über sie kommen, wie die Geburtswehen über eine Schwangere, und sie werden ganz bestimmt nicht entkommen. Ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überraschen könnte. Denn ihr seid alle Söhne des Lichts, Söhne und Töchter des Lichts und des Tages. Wir gehören weder der Nacht noch der Finsternis an. Lasst uns deshalb nicht schlafen wie die anderen, sondern wachsam und nüchtern sein. Denn die, die schlafen, schlafen in der Nacht. Und die, die sich betrinken, sind in der Nacht betrunken. Lasst uns aber, da wir zum Tag gehören, nüchtern sein, nachdem wir den Brustpanzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil angezogen haben. Denn Gott hat uns nicht zum Zorngericht bestimmt, sondern dazu, das Heil durch unseren Herrn Jesus Christus zu erlangen, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wach sind oder ob wir schlafen, zugleich mit ihm leben. Deshalb ermahnt einander und baue einer den anderen auf, wie ihr es auch tut. Ich möchte kurz beten für sein Wort. Herr Jesus, ich danke dir so sehr für diesen Morgen. Ich danke dir so sehr, Herr, dass du der Herr bist dieser Gemeinde, dass du unser Herr bist. Ich danke dir, dass du zu uns reden möchtest, Herr, dass du uns leitest, Herr, durch deinen Geist. Herr, und ich bitte dich, dass du jetzt zu uns redest, Herr, dass du uns offene Herzen gibst, Herr, offene Ohren, dass wir verstehen, was du deiner Gemeinde heute sagen möchtest. Ich danke dir, dass du deine Gemeinde liebst, Herr, dass du uns liebst und dass du uns vorbereiten möchtest, Herr, auf dein Wiederkommen. Ich danke dir, dass du so treu bist. Herr, du möchtest, dass keiner verloren geht, Herr, auch keiner, der hier ist heute Morgen. Lass uns dein Wort wirklich aufnehmen, Herr, und an dich glauben, Jesus. Ich danke dir. Amen. Ja, der Brief an die Thessalonicher, den Brief hat Paulus geschrieben. Paulus selber hat diese Gemeinde in Thessalonich gegründet. Und dieser Brief ist daher auch sehr persönlich. Es ist auch einer der ersten Briefe, die Paulus überhaupt geschrieben hat. Und ermutigt die Gemeinde. Wir hören auch sehr viel Lob, dass die Gemeinde sich gut entwickelt hat. Paulus war nämlich sehr besorgt um diese Gemeinde, ja, wie es ihnen geht. Und er hat dann den Timotheus dort eines Tages hingeschickt. Und Timotheus kam zurück mit guten Nachrichten, dass die Gemeinde sich gut entwickelt, dass sie im Glauben wachsen, dass sie in der Liebe wachsen. Und so ist Paulus auch selber sehr ermutigt von diesen Christen in Thessalonich. Und wir lesen aus diesen Briefen heraus, dass die Christen sehr viele Fragen hatten zur Wiederkunft Jesu. Paulus hatte sie unterrichtet, wie es sein wird, dass Jesus wiederkommt, und sie lebten in dieser Erwartung, dass Jesus wirklich bald wiederkommen wird und sie das auch erleben werden. Und so hatten sie aber noch viele Fragen an Paulus. Und es war dann so, dass zum Beispiel, ja, es sind dann Christen gestorben und sie hatten diese Frage, hey, jetzt sind die gestorben, aber Jesus ist noch gar nicht wiedergekommen. Was passiert mit unseren Geschwistern, die gestorben sind? Und Paulus gibt ihnen dann auch die Antwort und erklärt ihnen, dass wenn Jesus wiederkommen wird, dass zuerst die Toten auferstehen werden und danach wir, die wir noch leben, zusammen entrückt werden und Jesus im Himmel begegnen werden. Und so ist ja die Wiederkunft Jesu eines der Hauptthemen in beiden Thessalonicher Briefen. Und sie hatten, wie gesagt, viele Fragen. Wann wird denn Jesus wiederkommen? Und wie bereiten wir uns darauf vor? Und das sind auch Fragen, die wir uns heute, denke ich, auch stellen und die wir auch heute Morgen bewegen möchten. Und Paulus antwortet ihnen in Vers 1 bis 3, über die Zeiten aber und die Zeitpunkte, Brüder, ist es nicht nötig, euch zu schreiben. Ihr wisst selbst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird plötzlich Verderben über sie kommen, wie die Geburtswehen über eine Schwangere, und sie werden ganz bestimmt nicht entkommen. Also sie hatten hier die Frage, wann wird das alles geschehen? Wann wird Jesus kommen? Und Paulus gibt ihnen zur Antwort, es ist nicht nötig, euch das zu erklären. Ihr wisst doch selber, wann Jesus wiederkommt. Er wird dann kommen, wenn es die Menschen nicht erwarten wird. Er wird ganz plötzlich kommen, wie ein Dieb in der Nacht. Und dann heißt es, wenn es heißen wird, es wird Friede und Sicherheit geben. Wenn die Menschen denken, dass alles gut ist, dann wird Jesus wiederkommen. Und es passt eigentlich gar nicht so sehr zur heutigen Zeit, in der wir jetzt gerade leben. Aber auch diese Woche haben wir vom Frieden gehört, von Friedensverträgen. Ob diese Zeit damit gemeint ist, wissen wir nicht. Ob irgendein zukünftiger Frieden gemeint ist mit diesem Frieden und mit dieser Sicherheit, kann auch sein. Und manchmal frage ich mich, ob der Frieden gemeint ist, den wir die letzten Jahrzehnte eigentlich erleben durften. Seit dem Zweiten Weltkrieg oder nach dem Zweiten Weltkrieg erleben wir an sich als Menschheit eine ungewöhnlich lange Phase des Friedens. Ohne Kriege zwischen den Großmächten. Natürlich gibt es hier und da immer Kriege, aber wir leben allgemein in einer friedlichen Zeit oder lebten in einer friedlichen Zeit. Und vor allem seit Ende des Kalten Krieges in 1991 sank die Zahl der zwischenstaatlichen Kriege weltweit. Das habe ich im Internet gelesen. Also selbst die Menschen, die nicht an Gott glauben, sagen, das ist eine Periode oder das war eine Periode, die sehr erstaunlich ist, die es so eigentlich, soweit man weiß, seit es Menschen gibt, niemals gab. Diese Periode wird auch als langer Frieden bezeichnet. Also es kann auch sein, dass mit Friede und Sicherheit die letzten Jahrzehnte gemeint werden und jetzt, so scheint es zumindest, gehen wir in einer Zeit, wo dieser Frieden in Gefahr ist. Und es kann sein, dass wir jetzt in dieser Zeit leben, kurz bevor Jesus wiederkommt. Aber Paulus sagt auch, es liegt nicht an uns, es liegt nicht an euch, liebe Thessalonicher, die Zeit zu wissen. Das ist nicht so wichtig, zu wissen, wann genau Jesus wiederkommt. Es gab ja einige Leute, die schon versucht haben, das zu berechnen und sich dann in weißer Kleidung auf einen Berg gestellt haben und dann wurden sie enttäuscht. Das ist nicht so wichtig zu wissen, ob Jesus dieses Jahr kommt, in 5 Jahren, in 50 Jahren. Aber was Paulus hier sagt, entscheidend ist, dass ihr wachen sollt. Entscheidend ist, dass wir wachsam sind. Und es ist so wichtig, wenn wir darüber nachdenken, dass wir bereit sind, wenn Jesus wiederkommt, ist, dass wir wachsam sind und Ausschau halten. Vers 6 bis 7 hat Paulus geschrieben, lasst uns deshalb nicht schlafen wie die anderen, sondern wachsam und nüchtern sein, denn die, die schlafen, schlafen in der Nacht und die, die sich betrinken, sind in der Nacht betrunken. Deshalb lasst uns nicht schlafen. Wir wollen wachsam sein und nüchtern sein. Aber was heißt es, wachsam zu sein? Wenn wir den ganzen Tag Nachrichten schauen, um zu wissen, was in der Welt abgeht, dann sind wir nicht wachsam. Oder manche kriegen viele Videos zugeschickt, auf Telegram oder wo auch immer, und schauen sich das den ganzen Tag an. Dadurch sind wir nicht wachsam. Das lenkt uns eher ab, wachsam zu sein. Wachsam zu sein bedeutet, dass wir konzentriert sind, dass wir ausgerichtet sind, dass wir Ausschau halten, dass wir dastehen und die Dinge beobachten, die passieren, weil wir wissen, dass unsere Rettung bald nahen wird. Es bedeutet, bedacht zu sein und ausgerichtet zu sein auf die geistlichen Dinge. Das Gegenteil vom Wachsamsein ist zu schlafen, geistlich zu schlafen, nicht bereit zu sein, im Glauben nachzulassen, die geistlichen Dinge, die geistlichen Werte, die unsichtbaren Werte, sein unsichtbares Reich zu vernachlässigen und es nicht ernst zu nehmen. Und Paulus vergleicht es hier mit einem Betrunkenen. Ein Betrunkener, der ist nicht wachsam, oder? Er schläft, er kann nicht klar denken. Ein Betrunkener ist nicht bei der Sache, oder? Und so ist es, wenn man geistlich gesehen betrunken ist. Man lebt so vor sich hin, man ist überall mit den Gedanken, aber nicht bei den ewigen Dingen, bei den unsichtbaren Dingen, die ewig bleiben. Man ist nur auf das Irdische fixiert, auf Vergnügungen, auf Essen und Trinken, auf die Sorgen des Alltags. Und man taumelt so von links nach rechts als Betrunkener, als geistlich Betrunkener. Man ist nicht wachsam. Und da ist auch eine Gefahr. Wenn ein Betrunkener die Straße entlang läuft, das ist eine Gefahr. Weil diese Person nicht klar denken kann, nicht klar sehen kann, läuft hin und her, kann ein Auto kommen und ihn erwischen. Das ist gefährlich. Und dieses Bild verwendet hier auch Paulus, es ist gefährlich, wenn wir nicht wachsam sind, weil wir dann überrascht sein werden, wenn diese Gefahr kommen wird. Und wenn Jesus kommen wird, es wird für diese Welt Gefahr, das wird für diese Welt schrecklich sein, weil Gott mit seinem Gericht kommen wird, so wie es die Bibel voraussagt. Und so lebt leider die Welt. Die Welt hat leider überhaupt keine Ahnung, was auf sie zukommt. Dass Jesus bald kommen wird, um die Welt zu richten, weil sie geistlich gesehen betrunken sind, weil sie geistlich gesehen schlafen. Aber wir sollen nicht so sein, Gemeinde. Wir sollen wachsam sein. Wir sollen unsere Augen ausgerichtet haben, unsere Blicke auf das Ziel gerichtet haben und darauf warten und darauf schauen, dass wir bereit sind, wenn Jesus wiederkommt. Und wir finden ähnliche Worte auch in Matthäus Kapitel 24 oder Markus 13, wo Jesus von der Zeit spricht, kurz bevor er wiederkommt. Und er sagt dort, an dem Feigenbaum erkennt das Gleichnis, wenn die Blätter treiben und die Äste weich werden, dann erkennt ihr, dass der Sommer nahe ist. Und genauso, wenn ihr die Zeichen der Zeit sehen werdet, dann erkennt, dass mein Kommen sehr nahe ist. Und auch dort ermutigt er seine Jünger oder ermahnt er seine Jünger, dass sie wachsam sein sollen. Denn ihr wisst nicht, wann die Zeit ist, wenn ich komme, sagt Jesus. Und er sagt dann weiter, es wird sein wie in den Tagen Noahs. Sie aßen und sie tranken, sie heirateten, sie waren nicht wach, sie waren wie betrunken. Nur das Leben, nur das, was sichtbar ist, aber sie haben nicht erkannt, was auf sie zukommt. Und sie taten das bis zu dem Tag, an dem Noah in die Arche ging. Und die Sintflut kam und sie wurden alle weggerafft, sagt Jesus. Sie waren nicht wachsam. Sie hörten nicht auf Gottes Wort. Sie hörten nicht darauf, was Noah ihnen predigte. Sie waren nicht bereit, weil sie nicht wachsam waren. Aber Noah, er war wachsam. Noah hat sich vorbereitet auf den Tag des Gerichts. Noah hat Gottes Wort ernst genommen und er hat danach gehandelt. Er blieb nicht einfach sitzen und er tat es nicht wie die anderen, dass er sich nur darum gekümmert hat, was sichtbar ist. Und natürlich sollen wir arbeiten und heiraten und essen und trinken. Paulus geht sogar im Thessalonicher Brief gegen die vor, die aufgehört haben zu arbeiten, weil sie gedacht haben, Jesus kommt bald wieder, es lohnt sich nicht. Wir sollen natürlich diese Dinge tun, aber das ist nicht unsere Priorität. Das ist nicht das Ziel. Und so war es hier damals in dieser Zeit bei Noah. Aber Noah war wachsam und er bereitete sich vor. Er baute die Arche, weil er wusste, es wird kommen, was Gott gesagt hat. Und so ist es auch wichtig, dass wir bereit sind, Gemeinde, dass wir bei der Arbeit sind, wenn Jesus wiederkommt. Ein Christ, der bereit ist, der ist am Arbeiten, weil er weiß, dass sein Herr bald wiederkommt und dass er belohnt werden wird. Ein Christ, der bereit ist, der betet unablässig, weil er weiß, dass alles Sichtbare vergehen wird. Und vor allem achtet er auf sein Herz. Er ist wachsam darauf, wie es in seinem Herzen ist. Und das führt uns auch zu dem nächsten Punkt. Wir bereiten uns vor, indem wir im Licht leben. Also wir sollen wachsam sein, die Zeichen der Zeit erkennen, aber wir müssen auch in diesem Licht leben. In den Versen 4 bis 5 steht, ihr aber, Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass euch der Tag wie ein Dieb überraschen könnte. Denn ihr seid alle Söhne des Lichtes und Söhne des Tages. Wir gehören weder der Nacht noch der Finsternis an. Wenn man einen großen Stein aufhebt, dann sieht man da manchmal allerlei kriechende Tiere. Und sobald das Licht sie trifft, machen sie eins, sie rennen weg und verkriechen sich wieder in die Dunkelheit. Es liegt daran, dass es Lebewesen sind, die die Finsternis nicht mögen, nicht lieben. Die das Licht nicht lieben, danke. Sie mögen's in der Dunkelheit, in der Finsternis. Und so war es auch, als Jesus gekommen ist. Er kam als Licht in diese Welt, aber dann heißt es, dass die Menschen diese Finsternis mehr liebten als das Licht, weil ihre Werke böse waren. Und so war das auch bei uns, als wir dieses Licht von Jesus nicht hatten, nicht kannten. Da waren auch wir verloren in der Finsternis und wir liebten die Finsternis, weil auch unsere Werke böse waren. Und es heißt in Epheser 5, Vers 8, denn früher wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht im Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Und weil wir Kinder des Lichts sind, tun wir auch die Werke des Lichts. Wenn wir Jesus nachfolgen und in uns dieses Licht ist, das Jesus gegeben hat, können wir eigentlich nicht mehr in der Finsternis leben. Und als Kinder Gottes werden wir dieses Licht lieben. Und unser Leben wird geprägt sein von Wahrheit, von Aufrichtigkeit. Wenn wir in diesem Licht leben, dann werden wir nichts verstecken vor Gott. Es gibt dann keinen Bereich in unserem Leben, das Gott nicht gehört, wo Gott nicht hinein darf. Und wir werden auch vor den Menschen aufrichtig leben. Auch vor den Menschen werden wir nichts verstecken können. Wir werden wie ein offenes Buch sein, weil wir im Licht sind. Und es ist so wichtig, kurz bevor Jesus wiederkommt, dass wir im Licht leben. Und wir leben in dieser Zeit. Es ist so wichtig, dass wir nicht Dinge haben, die in der Finsternis wir versteckt halten. Dass wir nicht sind wie diese Insekten, sobald das Licht irgendwie herkommt, verkriechen wir uns und verstecken manche Bereiche in unserem Leben. Das darf nicht sein. Jesus oder Paulus hat hier geschrieben, ihr müsst im Licht leben, dass ihr bereit seid, Jesus zu begegnen. Nur wenn wir im Licht leben, werden wir auch erkennen, dass er bald kommen wird. Dieses Licht, das wir durch Jesus haben, wird uns reinigen, wird uns vorbereiten. Und deshalb sagt Paulus, wandelt im Licht. Und es gibt leider oftmals auch die Menschen und manchmal auch Christen, die in dieser Finsternis leben. Sie sagen vielleicht, ich lebe im Licht, aber ihre Werke sagen was ganz anderes. Sie sind unwahrhaftig. Sie verstecken was vor Gott. Sie verstecken was vor den Menschen. Sie sind nicht ehrlich, nicht aufrichtig. Sie sondern sich ab vielleicht von der Gemeinde. Und darauf müssen wir so arg aufpassen. Stell dir vor, Jesus würde zu dir nach Hause kommen und du würdest ihm erlauben, in alle Bereiche hineinzuschauen. Ob es deine Finanzen sind, wie du dein Geld ausgibst, ob es deine Freundschaften sind, ob es dein Arbeitsplatz ist, überall dürfte er mitkommen. Alle Gespräche, die du daheim führst, überall dürfte er teilnehmen und zuhören. Wenn wir das tun können, dann leben wir im Licht. Oder stell dir vor, du, ein Bruder oder eine Schwester hier aus der Gemeinde oder der Pastor dürfte eine Woche lang mit dir so im Alltag leben. Dürfte diese Person dann alles hören, was du redest zu Hause? Dürfte die Person sehen, wie du mit deinem Ehepartner umgehst und redest? Dürfte die Person miterleben, wie du deine Freizeit verbringst? Wenn es da irgendwas gibt, wo du weißt, oh nee, das wäre eigentlich nicht so gut. Das möchte ich verstecken, das darf auf keinen Fall sehen. Wenn es dir so geht, dann hast du vielleicht irgendwo Finsternis in dir. Und Paulus sagt aber, diese Finsternis, die darf nicht da sein, wenn Jesus wiederkommt. Denn dann werden wir nicht bereit sein. Und das ermutigt uns und ermahnt uns auch, liebe Geschwister, dass wir wirklich in diesem Licht leben. Dass wir in diesem Licht leben, auch im Umgang miteinander. Dass wir nicht hintenrum irgendwas reden oder erzählen, was nicht gut ist von dem anderen. Darauf müssen wir sehr, sehr aufpassen, sagt uns hier sein Wort. Und auch der Apostel Johannes spricht von diesem Licht in uns. In 1. Johannes Kapitel 1 von 6 Vers 6 bis 7 heißt es, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben, also mit Jesus haben, aber in der Finsternis wandeln, dann lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Wenn wir im Licht leben, dann können wir echte Gemeinschaft untereinander haben. Und das ist, was mir über die Jahre oft aufgefallen ist an Menschen oder auch an Christen, die sich zurückziehen, die die Gemeinschaft der Gläubigen nicht lieben, nicht zusammenkommen können und um über geistliche Sachen reden können, weil sie irgendwas in ihnen ist Finsternis. Und sie merken das und sie halten das dann nicht aus. Wenn wir als Geschwister uns treffen im Licht und jemand kommt dahin und hat was Verborgenes. Es funktioniert nicht. Aber so schön ist es, wenn wir alle im Licht leben und so dann echte, aufrichtige Gemeinschaft genießen können. Und das soll so sein. Das soll so bei uns sein. Das soll so unter den Kindern Gottes sein. Denn nur so haben wir Gemeinschaft miteinander. Und das Blut Jesu Christi, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Aber es ist auch manchmal so, dass auch wir manchmal Finsternis in uns zulassen. Das Licht in uns wird zwielichtig oder wir werden zwielichtig, weil wir doch irgendwo Sünde reinlassen und wir merken, oh, das stört. Als Kinder Gottes sind wir doch Kinder des Lichts. Aber wenn wir merken, dass wir Finsternis zulassen, dann wird unser Herz beschwert, unser Gewissen ist geplagt. Aber wichtig ist, dass wir diese Dinge dann ans Licht bringen, dass wir sie zu Gott bringen und sagen, Herr, vergib mir. Und es heißt dann auch im ersten Johannesbrief, wenn wir unsere Schuld bekennen, dann ist Gott auch treu und gerecht und er vergibt uns all unsere Schuld. Und es ist so wichtig, dass wir das tun. Wollen wir bereit sein, wenn Jesus wiederkommt, dann müssen wir in diesem Licht leben. Gott gegenüber, aber auch wir untereinander. Und wenn wir das tun werden, dann wirst du auch erleben, wie Gott dich segnet, wie Gott deine Beziehungen segnet, wie er deine Ehe segnen wird. Wenn du in deiner Ehe in diesem Licht lebst, da ist so ein Frieden da, da ist so eine Einheit da. Wenn man da keine Finsternis hineinlässt, keine Sünde hineinlässt, zu unseren Beziehungen, auch da wird Gott uns segnen, wenn dort Licht hineinkommt. Und er heilt auch Gemeinden, wenn sein Licht hier unter uns leuchtet, in uns allen. Und nur so sind wir bereit, wenn Jesus wiederkommt. Also wir sollen wachen, wir sollen uns vorbereiten, die Augen offen halten, nüchtern sein, besonnen sein. Wir sollen aber auch im Licht leben und dieses Licht brauchen wir. Wir haben es auch gesungen heute Morgen. Wenn dieses Licht in uns leuchtet, nur so können wir auch der Welt Licht sein. Und das ist unser Auftrag. Wenn wir Finsternis in uns haben, können wir die Menschen nicht erreichen, die so arg umgeben sind, gerade in dieser Zeit von dieser Dunkelheit. Und deshalb ist es so wichtig. Und der dritte Punkt, wie wir uns vorbereiten auf Jesu Wiederkunft, das lesen wir von Vers 8 bis 11, 1. Thessalonicher Kapitel 5. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern um das Heil zu erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Darum ermahnt euch gegenseitig und ermutigt einer den anderen, wie ihr es auch tut. Paulus sagt hier den Christen in Thessalonich, um bereit zu sein in dieser Zeit, kurz bevor Jesus wiederkommt, müsst ihr die richtige Kleidung tragen, müsst ihr richtig ausgerüstet sein. Wenn ein Soldat in den Krieg zieht, dann geht er auch nicht mit Anzug und Krawatte in den Krieg, sondern er hat spezielle Ausrüstung, sonst wird er nicht lange überleben können. Und so ist es auch für uns als Christen. Wir müssen richtig gekleidet sein in dieser Zeit. Wir haben gelesen, wir müssen den Brustpanzer des Glaubens und der Liebe tragen und den Helm der Hoffnung auf das Heil. Und das sind unsere Waffen. Und die Bibel sagt auch, das sind unsere Waffen des Lichts. Und nur mit dieser Ausrüstung werden wir bestehen können. Und es sind drei Tugenden, die wir auch immer wieder mal in der Bibel finden. Glaube, Hoffnung und Liebe. Und es ist so wichtig, dass wir damit gekleidet sind. Und an diesen drei Tugenden erkennst du auch einen wahren Christ, wenn er in diesen drei Tugenden auch wirklich lebt. Und wisst ihr, der Feind weiß ganz genau, dass diese Ausrüstung uns stark macht. Und er wird alles versuchen, dich in diesen drei Dingen zu entmutigen. Er wird alles tun, um dir diese Rüstung zu nehmen. Er wird versuchen, dir den Glauben zu nehmen. Er wird dir sagen, ja, wo ist denn die Verheißung, dass Jesus wiederkommt? Und es wird Spötter geben, sagt sein Wort. Sie werden genau das sagen. Ja, wo ist Jesus? Seit 2000 Jahren warten die Christen darauf. Ja, wo ist er? Ist es überhaupt wahr? Oder er wird dir sagen, und selbst wenn Jesus kommt, denkst du etwa, er wird dich mitnehmen? Du bist doch so ein schlimmer Mensch. Du bist ein Sünder. Und er wird alles tun, um dir den Glauben zu nehmen. Dass du nicht auf ihn vertraust, auf das, was er sagt. Er wird alles tun, dass du auf Menschen vertraust oder auf dich selber vertraust. Dass du selber vorsorgst für diese Zeit, die auch kommen wird. Er wird auch versuchen, dir die Liebe zu nehmen. Und deshalb ist es so wichtig, dass diese Liebe zu Gott und die Liebe auch zu den Menschen, dass sie erhalten bleibt. Und darauf müssen wir achten. Er wird alles versuchen, uns wegzuziehen von der Gemeinde, wegzuziehen aus dieser Gemeinschaft. Er wird alles tun, um diese Liebe zu Gott und zu den Menschen zu nehmen. Aber das ist so wichtig, genau wie wir es auch gehört haben. Deshalb ist es so wichtig, wachsam zu sein. Deshalb ist es so wichtig, im Licht zu sein. Denn wir brauchen einander. Wir brauchen echte Gemeinschaft, wo wir uns ermutigen, wo wir uns aufrichten, wo wir uns helfen in dieser Zeit. Und wir haben gelesen von dem Helm der Hoffnung unserer Errettung. Wisst ihr, der Helm schützt unsere Gedanken. Und oftmals sind unsere Gedanken voll von schlechten Nachrichten, von alles Schlechte, von Zukunftsängsten. Und es bedrückt uns. Und wir spüren diese Bedrückung. Und ich denke, auch hier sind einige, die bedrückt sind davon. Aber umso wichtiger ist, dass wir diesen Helm des Heils haben, der Hoffnung, den Helm der Hoffnung des Heils. Und diese Hoffnung müssen wir tragen. Diese Hoffnung müssen wir vor Augen haben, um durch diese Zeit zu gehen, um bereit zu sein, wenn Jesus wiederkommt. Was ist denn unsere christliche Hoffnung? Unsere Hoffnung ist Gottes Verheißung auf das ewige Leben für alle Christen, dessen Sünden vom Blut Jesu weggewaschen sind. Es ist die Verheißung, dass Jesus wiederkommen wird und dass die Toten auferstehen werden. Es ist die Verheißung, dass er eine neue Erde und einen neuen Himmel machen wird, wo wir mit ihm herrschen werden. An diesem Ort wird er uns alle Tränen abwischen. Es wird keinen Tod mehr geben, kein Leid mehr geben, kein Schmerz mehr geben. Und wir werden bis in alle Ewigkeit in Jesu Gegenwart sein. Und bis dahin wird er bei uns sein, bis ans Ende der Zeit. Das ist unsere Hoffnung. Das ist die christliche Hoffnung, die es seit über 2000 Jahren gibt. Und diese Hoffnung gründet sich nicht auf menschliche Wünsche oder unsichere Erwartungen, sondern auf den Glauben an Gottes Treue und seinem unvergänglichen Wort. Und mit dieser Hoffnung vor Augen sind wir bereit. Mit dieser Hoffnung vor Augen bereiten wir uns vor. Mit dieser Hoffnung vor Augen lassen wir uns nicht entmutigen. Egal wie die Nachrichten auch sind, egal wie die Zukunftsaussichten auch sind. Wir wollen bereit sein, wenn wir diese Hoffnung vor Augen haben. Lasst uns aufstehen. Ich bitte das Lobpreisteam, nach vorne. Vielleicht können wir auch noch mal das Lied singen, Jesus kommt wieder. Paulus beendet den ersten Thessalonicher Brief noch mit ein paar Ermahnungen oder Ermutigungen. Und er schreibt dort in Vers 16 bis 18, freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass, seid in jeder Lage dankbar, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Wir haben heute Morgen schon von der Freude gehört. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich die Hoffnung höre aus seinem Wort, die Hoffnung, unsere christliche Hoffnung, die wir haben, dann dürfen wir wirklich froh sein, oder nicht? Diese Hoffnung, die uns niemand nehmen kann. Wir dürfen uns freuen, wir dürfen uns heute freuen, egal wie traurig die Welt um uns scheint, wir dürfen uns freuen, weil diese Hoffnung bleibt für immer. Und wir sollen auch dankbar sein in jeder Lage oder in allen Dingen, schreibt Paulus. Und ich musste so gestern nachdenken. Ich durfte in diesem Land hier aufwachsen, im Wohlstand. Und dafür bin ich echt dankbar. Ich hatte immer ein Dach über den Kopf. Ich hatte immer ein warmes Bett. Ich hatte bis zum heutigen Tag jeden Tag was zu essen. Ich musste nie hungern. Und auch dafür bin ich echt dankbar. Ich durfte kostenlos zur Schule gehen, studieren. Und wenn ich mal krank war und nicht arbeiten konnte, hat der Staat für mich gesorgt. Als ich mal eine kurze Zeit arbeitslos war, hat auch der Staat für mich gesorgt, dass ich Geld bekomme. Und dafür bin ich echt dankbar. Wir dürfen unseren Glauben in Freiheit leben. Dafür dürfen wir dankbar sein. Und ich sage das aus einem bestimmten Grund, weil heutzutage die Menschen so undankbar sind und so viel am Meckern sind. Und ja, es gibt Sachen, die nicht gut laufen. Wir müssen nicht ignorant sein. Wir sehen den moralischen Zerfall der Gesellschaft, in den Schulen. Wir sehen die wirtschaftliche Not. Aber trotzdem sagt Paulus, seid dankbar in allen Dingen und freut euch. Und Paulus schreibt es zu Christen, die verfolgt worden sind. Das könnt ihr nachlesen. Wir lesen es im Thessalonicher Brief. Die wurden verfolgt und Paulus schreibt, seid in allen Dingen dankbar. Das ist Gottes Wille für uns. Und wir sollen auch beten, alle Zeit. Wir sollen nicht meckern und uns beschweren, wie es die Welt schon tut. Wir müssen da nicht sein. Wir sollen beten. Wir sollen beten für die Obrigkeit. Wir sollen beten für die Menschen, die ja in der Finsternis leben. Auch wir würden dort leben, wäre Jesus uns nicht begegnet. Deswegen wollen wir beten alle Zeit, dankbar sein und fröhlich sein. Lasst uns nicht Menschen sein, die unzufrieden sind, undankbar sind. Es ist so schlimm, wenn Christen manchmal mehr meckern als die Nichtchristen. Aber wir sollen Licht sein mit unserer Freude, weil unsere Hoffnung real ist. Wir sollen Licht sein, indem wir dankbar sind, weil wir wissen, dass Gott für uns sorgen wird in allen Dingen. Und das ist sein Wille für uns. Lasst uns beten. Herr Jesus.